In der Begegnung mit der Natur bekommen wir Bezug zur Natur, wir treten in Beziehung mit der Natur und aus der Beziehung erwächst Verantwortung. Und aus der Verantwortung kommt ein Gefühl für Verantwortung. Und aus diesem Gefühl der Verantwortung ergibt sich der Rest ganz von allein, nämlich ein Miteinander im respektablen und respektvollen Umgang.
Never waste a good crisis. In diesem Sinne, hallo, herzlich willkommen beim Chaos Monkey Talk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Chaos Monkey Talk. Ich begrüße ganz herzlich Dietmar Hager.
Grüß Gott.
Dietmar, diejenigen, die sich an dein erstes oder unser erstes Gespräch nicht erinnern, als kleine Erinnerung, du bist Handchirurg, du bist Notfallmediziner und beschäftigst dich ganz intensiv mit den Sternen aus verschiedener Perspektive. Nämlich nicht nur, dass du in die Sterne schaust als Astrofotograf, sondern dass du einfach auch geschichtlich damit auseinandersetzt. Wie haben wir uns eigentlich kulturell mit den Sternen auch beschäftigt und welchen Einfluss haben die Sterne auf unser Sein, auf unser Leben hier auf dem kleinen Planeten Erde, wo wir als Gäste verweilen dürfen? Wie bist du eigentlich zu der ganzen Thematik Astronomie, Astrofotografie gekommen?
Das hat begonnen in der frühen Kindheit. Ich habe das Privileg gehabt, als Kind viel am Land sein zu dürfen, damit natürlich auch bei Nacht, und kann mich an samtschwarzen Sternhimmel noch erinnern. Etwas, was man ja gar nicht nachvollziehen kann mehr heutzutage, weil wir ja so derartig viel Lichtverschmutzung haben, sodass der Abendhimmel bestenfalls mattgrau erscheint. Ich kann mich an samtschwarzen Himmel erinnern mit diesen funkelnden Juwelen, und ohne auch nur irgendeinem Wissen als Kind hat mir das einfach gefallen und mir hat das fasziniert. Und die Faszination ist geblieben und mit der Zeit ist Wissen dazugekommen.
Na, wenn du gerade sagst, Wissen dazugekommen, kulturgeschichtlich haben sich ja die Menschen, wenn ich mich richtig daran erinnere, hatten wir letztens darüber gesprochen, 7.500 Jahre kulturell auch mit den Sternen, mit den Planeten beschäftigt und haben dieses Erfahrungswissen quasi einfließen lassen, auch ins Leben. Hast du da so ein, zwei ganz markante Beispiele, die dich berührt haben, wie die Menschen früher mit den Sternen umgegangen sind?
Ja, also meine eigene persönliche Erfahrung mit einem überwältigenden Sternenhimmel als Erwachsener stammen aus Chile, wo ich damals eingeladen war, 2011, bei der ESO. Die ESO ist die Europäische Südsternwarte. Man kann sagen, halb Europa im Schulterschluss hat einen Sternwartenpark gebaut in Chile mit der Absicht, dem Universum auf die Schliche zu kommen, wie es funktioniert. Und in der Begegnung dort mit dieser Anlage durften wir auch auf der Beobachtungsplattform sein in der Nacht. Und man muss sich vorstellen, so schwierig das auch ist, aber man soll sich jetzt mal vorstellen, im Umkreis von Hunderten von Kilometern gibt es kein künstliches Licht bei Nacht. Und man ist auf ungefähr 2.500 Meter Höhe. Und da wird es dann so derartig finster, dass ich diesem samtschwarzen Sternenhimmel wieder begegnet bin. Aber vor allen Dingen, dass das Licht der Milchstraße, das dann über unseren Köpfen war, so hell war, dass unsere Körper am Boden einen Schatten geworfen haben. Also das war überwältigend und extrem eindrucksvoll. Und das Erstaunliche dabei war, man konnte basierend auf dem natürlichen Licht bei Nacht sich problemlos orientieren am Boden. Man würde also kein Schlagloch übersehen, man würde sie nicht stürzen, deshalb beispielsweise. Und in der Begegnung mit der kulturgeschichtlichen Literatur bin ich dann draufgekommen, findet man das an so vielen Stellen, ganz egal auf welchem Kontinent und in welcher Literatur man nachschaut, das ist ein, man könnte sagen, das ist ein Standardwissen gewesen oder das ist eine normale Erfahrung, die man jede Nacht machen konnte in den Gegenden, wo die Menschen gewohnt haben. Natürlich, weil wesentlich weniger Menschen auf Erden waren, ja, vielleicht ein paar hunderttausend, wenige Millionen, und natürlich die bei Nacht kaum eine Beleuchtung bis keine Beleuchtung hatten, sondern die haben sich auf das natürliche Licht bei Nacht verlassen. Wir haben ja nur wenige Tage im Monat einen so derartig finsteren Himmel mit an, wenn der Mond nicht da ist. Ansonsten ist ja der Mond hier und der gibt gewaltig viel Licht ab. Also da kann man ja nahezu bei Vollmond dort, ich habe das auch erlebt in Chile, kann man nahezu problemlos aus einem Buch lesen in der Nacht. Mit dem Vollmond am Himmel. Kann man sich ja kaum vorstellen, aber das ist so. Und das sind Dinge, die mich halt schon sehr beeindruckt haben. Nämlich, dass das eine Selbstverständlichkeit war, diese Juwelen am Himmel zu haben. Und natürlich hat sich der Mensch dann vom Licht der Sterne beeindrucken lassen. Wenn man das mal erlebt, wirklich zigtausende Sterne am Himmel, wenn man das selbst erlebt hat, dann tut man sich leicht, das nachzuvollziehen, warum es denn so viele Geschichten rund um die Sterne gibt. Hm.
Du gibst ja auch Vorträge an der Ars Electronica im Deep Space, wo du ja genau diesen Sternenhimmel, diese Reise in die Galaxien dementsprechend ja auch präsentierst. Und dort erfährt man dann auch emotional sehr stark, was eigentlich Leben ausmacht. Also nicht nur das Leben jetzt in seinem kleinen Schrebergarten, sondern auch nicht nur auf der Erde, sondern wie auf der anderen klein doch wir als kleiner Punkt im Universum sind, die wir uns aber so extrem wichtig nehmen. Also wir werden ja schon verrückt, wenn quasi man keinen Empfang mehr auf seinem Funknetz hat, auf dem Handy, und ich dort die Informationen nicht abrufen kann. Aber dieser Blick aus der Ferne ist ja ein ganz anderer. Und weil du gerade sagtest, die Menschen haben einfach früher einen ganz anderen Zugang gehabt, das auch ganz anders genutzt, einfach das, ich sag mal, Sternenlicht zum Beispiel. Wenn ich dich jetzt mal einlade auf eine Reise, dass wir beide in eine ferne Galaxie reisen und wir treffen dort einem Bewusstsein, wie auch immer das ist, ob das auch so ein Bakterien-Virenhaufen ist wie wir oder ob das ein elektronisch-schwingungstechnisch ist, vollkommen dahingestellt. Und wir würden diesem Bewusstsein dort begegnen und fragen, wenn ihr mal runterschaut auf diesen kleinen Planeten, wo wir gerade beide herkommen, was würdet ihr dort sehen, was würdet ihr eigentlich wahrnehmen, was erlebt ihr eigentlich aus eurer Perspektive, was bei uns auf der Erde ist? Was glaubst du, würde dieses Bewusstsein uns beiden antworten?
Das ist eine gute Frage. Jetzt kann man da zunächst eine ganz pragmatische Antwort drauf geben. Man könnte fragen, wie weit ist denn diese Galaxis weg? Und sagen wir sind in der Andromeda gelandet, ja, weil sie die nächstgelegene ist. Und die würden dann beginnen, jetzt runterzuschauen. Nehmen wir einfach an, die haben super gigantische Teleskope gebaut, ja, und schauen da runter. Dann würden sie natürlich all das sehen, was vor 2,5 Millionen Jahren sich abgespielt hat. Weil es halt einfach die Begegnung mit der Natur bei Nacht am Sternenhimmel ist eine Begegnung mit der Vergangenheit. Etwas, was längst vergangen ist. Mitunter eben, wenn eine Galaxie 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt ist, dann sprechen wir eben von Dingen, die sich vor 2,5 Millionen Jahren ereignet haben. Da könnte man jetzt sofort sagen, wen interessiert das noch? Ja? Und ich sage drauf, mich interessiert das extrem und es hat uns alle zu interessieren. Und zwar ganz einfach, wenn ich das so vorgeben darf, weil in dieser Begegnung mit dem Licht kommt man dann einfach drauf, dass Licht Botschafter ist, Botschafter von fremden Welten. Das Licht transportiert Geschichten, Geschichten von fremden Welten. Nämlich nicht nur im Sinne von, wie viele Sterne gibt es dort, wie viel Masse, sondern natürlich auch, ist in dem Licht integriert, wie viele Planeten es dort auch gibt, ja, und was sich auf den Planeten abspielt. Man braucht es nur zerlegen und anschauen. Also nur weil etwas ganz alt ist, heißt es nicht, dass es wertlos ist. Im Gegenteil, es ist unglaublich wertschöpfend, kann das für uns sein. Aber natürlich, die Antwort hat dich jetzt nicht interessiert, sondern das, was dich interessiert, wie ich vermute, ist eben, was würden die wohl über uns denken beispielsweise. Ja? Nun, das kann man klarerweise nur sehr schwer als Mensch beantworten, weil es kaum möglich ist für uns, in ein fremdes Bewusstsein sich hineinzuversetzen. Man kann vielleicht das drauf sagen, die würden möglicherweise ähnlich vorgehen wie wir, in dem Sinn, dass sie entsprechend ihrer Maßgabe Dinge betrachten und dann auch entsprechend bewerten. Also wenn der Mensch etwas kann und das hat ihn so überlebensfähig gemacht über die Millionen Jahre, dann, dass er einfach gut unterscheiden kann. Er hat gelernt zu unterscheiden, das Information, die kommt, zu unterscheiden in gefahrvoll, nicht gefahrvoll. Das war das Allerwichtigste, was der Mensch können, lernen musste. Und das ist verknüpft mit der Fähigkeit eines logischen Denkens. Und es ist anzunehmen, dass anderes Leben wahrscheinlich ganz ähnlich funktioniert, es sei denn, es gibt Lebensbedingungen, die überhaupt nicht gefahrvoll sind. Dann würden die Welt garantiert völlig anders betrachten und auch ein anderes Messwerk anwenden, andere Maßstäbe haben oder möglicherweise keine Maßstäbe. Maßstäbe sind, glaube ich, auch nur Instrumentierungen, notwendige, um Bewertungen und Differenzierung vornehmen zu können. Zu unterscheiden, was bedroht mein System und was nicht. Was fördert mein Dasein und was nicht. Wenn sowas wegfiele, ja, dann ist man vollkommen frei davon. Und dann würde man wahrscheinlich ein Weltbild kreieren, das von uns nicht verstanden werden könnte.
Wir neigen ja dazu, dass wir, gerade weil du sagst Beobachtung und Bewertung, dass wir egozentriert das nehmen, wahrnehmen und bewerten, was für uns gerade in diesem Augenblick wichtig ist. Also zum Beispiel meine Freiheits- und Grundrechte, die jetzt durch bestimmte Sachen eingeschränkt werden. Auf der anderen Seite, wir sind so viele Menschen auf dieser Erde mit einem Lebenswandel, der ja alles andere als nachhaltig ist, um einfach unserem Lebensraum, der Natur, von der wir ja ein Teil sind, dementsprechend auch leben zu können. Und wenn wir beide jetzt dort in der Andromeda-Galaxie auftauchen würden, könnten die uns zum Beispiel auch die Frage stellen, naja, was ist denn mit den Rechten der Bäume, was ist mit den Rechten der Tiere, der Nutztiere, die ihr dort für euren eigenen Konsum macht? Also könnten die vielleicht einen anderen Blick auf unser Sein auf die Erde werfen?
Also davon bin ich überzeugt, die könnten das bestimmt, ja, vielleicht wäre das ja gar nicht schlecht. Das ist ja grundsätzlich oftmals bereichernd, wenn man jemand völlig fremd begegnet, der vielleicht aus einer anderen Kultur kommt, wo andere Maßgaben und andere Maßstäbe wichtig sind. Das kann ja bereichernd sein, wenn der einen dazu verhilft, um es mit einem anderen Bild zu sagen, die eigene Welt, durch die man sie bewegt, von einer völlig anderen Perspektive zu sehen. Nicht? Also damit meine ich, wir sind es gewohnt, unsere Räume zu betreten durch dieselben Türen. Wir schauen durch dieselben Fenster raus und haben dabei Blickweisen und Blickwinkel, die immer ident sind. Da ist es sehr leicht, etwas zu übersehen. Ja? Und wenn man es zum Beispiel so macht, dass man sich jetzt beispielsweise auf den Tisch stellt, ja, und vom Tisch herunter den Raum betrachtet, in dem man wohnt, ja, da würde man möglicherweise in der einen oder anderen Ecke Dinge betrachten oder erkennen, wo man sich denkt, da habe ich noch gar keine Aufmerksamkeit hingelegt. Vielleicht wäre es lohnend, das zu tun. Ja? Also so eine Begegnung wäre mitunter gut. Wenn du das mit den Freiheitsrechten ansprichst, wir haben uns, bevor wir die Aufzeichnung begonnen haben, ja ein bisschen darüber unterhalten, wie kann man verstehen, dass dieses Phänomen, das wir da jetzt haben, global vorhanden ist, in so kurzer Zeit. Und da haben wir festgestellt, dass wir vor nicht mal 100 Jahren weit unter 1 Milliarde Menschen waren auf dem Planeten und dementsprechend auch wesentlich weniger von der Erde genommen haben als Menschen jetzt an sich. Und in den letzten paar Dekaden sind wir quasi astronomisch explosionsartig mehr geworden und haben uns mit allergrößter Selbstverständlichkeit von allem, was kreucht und fleucht auf Erden, genommen, ohne etwas zu geben. Und dabei natürlich ja über pro Jahr jetzt aktuell 500 Milliarden Nutztiere so derartig unvorstellbar großes Leid ausgebracht über Wesen, die absolut leidensfähig sind und mit größter Selbstverständlichkeit auch nicht einmal eine Myriadstelsekunde darüber nachgedacht. Wir haben also damit ein Leid ausgebracht als Spezies Mensch über andere leidensfähige Lebewesen, das jetzt einfach irgendwo offensichtlich entsprechenden Gesetzen der Natur zufolge noch einen Ausgleich drängt.
Der Ausgleich ist das eine, wo die Natur dazu drängt, weil die Naturgesetze als solches, die können wir nicht aushebeln. Wir können sie vielleicht in der Wirkung verschieben, aber dann kommt die Welle noch wie ein Tsunami vielleicht noch größer. Aber mir kommen zwei andere Bilder. Gerade nämlich das eine ist, dass wir ja nicht nur als Anzahl der Menschheit gewachsen sind, sondern wir haben ja auch den Verbrauch, der ist ja nicht mit uns linear gewachsen, sondern der ist ja exponentiell gewachsen. Ob das jetzt die Autos sind, also sprich, wir haben nicht quasi eine Steigerung der Autos in der Anzahl, wie wir jetzt unsere Anzahl als Menschen auf dem Planeten vergrößert haben, sondern PKWs, Lastkraftwagen, ein Vielfaches gesteigert. Aber auch, weil du es gerade angesprochen hattest, die Nutztiere, nehmen wir nur den Fleischverbrauch. Ich bin selber auf dem Lande groß geworden und obwohl wir ja die Schweine und Rinder im Stall hatten, war es keine Selbstverständlichkeit, quasi dreimal am Tag Fleisch zu essen, ob jetzt als Wurst oder Stück Fleisch, sondern wir haben viele Naturprodukte dementsprechend gegessen und haben auch einen bewussten Umgang mit der Natur auf dem Land gehabt, auch wenn es hart war. Also für mich war die Jugend nicht immer nur Spaß und Freude gewesen, sondern es war eben auch verdammt hart gewesen zu vielen Zeiten und mit viel Unlust, gebe ich auch zu. Aber die Frage ist ja, wie können wir den Blick wieder erweitern und wie können wir vor allen Dingen auch gemeinsam in einen wertschätzenden Dialog kommen? Wenn ich jetzt mal an unsere Freunde, die wir da in der Andromeda getroffen haben, die jetzt eben nicht von unseren Sachen betroffen sind, was könnten die uns vielleicht auf den Weg geben, wie wir unser Bewusstsein erweitern, wie wir auch wieder in den Dialog kommen? Also Dialog mit auch der Natur, mit einem Baum, mit anderen Menschen.
Ja, vielleicht würden die uns sagen, wenn wir die Frage stellen, gemeinsam, ja, worin unterscheiden wir uns eigentlich, ja, die Andromeda-Wesen und wir Menschen, dann könnte vielleicht die Antwort darauf sein, wir haben eine andere Identität als ihr. Wir haben es hier in der westlich industrialisierten Welt, sind es gewöhnt, die Kinder oder den Kindern individuelle Identität beizubringen. Sie zu identifizieren zunächst mit einem Namen, ja. Dann in weiterer Folge mit der Leistung in der Schule, in weiterer Folge mit dem Leistung in der Ausbildung, in weiterer Folge identifizieren sie sich mit dem, was sie dann als erwachsene Menschen in der Wirtschaftswelt zusammenbringen. Dann, es sind, egal ob jetzt wirtschaftlich betrachtet oder persönlich betrachtet, es sind individualisierte Identitäten. Vielleicht unterscheiden sich die Andromeda-Wesen dahingehend, dass sie keine individuelle Identität beigebracht kriegen als Kinder, sondern eine, ich nenne es jetzt einfach, eine kosmische Identität. Das heißt, eine Identität, dass sie sagen, ich identifiziere mich als Teil eines Ganzen. Ich gebe nicht das Spotlicht auf mich alleine und sage, das ist das einzig Wichtige. Meine Freiheit, mein Leid, mein Erfolg, mein Ruhm, mein Versagen, meine Misere, sondern sie sagen vielleicht, ich bin ein Teil von dem Ganzen. Und das wäre äußerst hilfreich und es wäre vielleicht auch wirklich gut, das zu tun. Und letzten Endes wäre es etwas, was wir auf der Erde ja schon gemacht haben. Es gibt Kulturen, in denen das ein Standard war. Die alten indischen Lehrer aus der Zeit, ich glaube von wenigen tausend Jahren, die sagten, bevor wir unseren Kindern die Instrumente der Macht in die Hand geben, damit ist gemeint gewesen, lesen, schreiben, rechnen, formen wir ihre Identität zu einer kosmischen Identität. Wir bringen ihnen bei, dass sie ein Teil des Ganzen sind. Das ist sehr weise. Warum? Jemand, der eine kosmische Identität kultiviert, der würde niemals auf die Idee kommen, von jemand anderem, sei es ein Mensch, sei es ein Tier, von der Erde, wie auch immer, Ressourcen zu nehmen, ohne wiederzugeben, weil das unmittelbar Konsequenzen für ihn selbst hätte. Entweder unmittelbar oder mittelbar.
Kosmische Identität, das ist natürlich eine große Herausforderung. in dieses Bewusstsein zu vermitteln. Und das irritiert mich, weil wir gegenwärtig in unserem Bildungssystem ja alles andere machen, als so eine kosmische Identität zu entwickeln. Wir vermitteln zwar Lesen, Schreiben, Rechnen, aber dadurch, dass ja auch die Kinder, ob jetzt schon in der Kinderkrippe oder Kindergarten gehen, wo auch sicherlich sehr engagierte Pädagogen sind, aber wo das, was du gerade angesprochen hast, eigentlich nicht zum Standardrepertoire gehört. Und die Herausforderung, wenn ich jetzt nur mal auch an meine Kindheit denke, durch den Bezug zur Natur, also das wir haben, also auch dieser Schulgartenunterricht, also jetzt gar nicht mal nur, dass wir auf dem eigenen Bauernhof dementsprechend Natur war, sondern auch dort nochmal von einer anderen Perspektive im Schulgarten das vermittelt bekommen hatte und Freude hatte und von den Lehrern dementsprechend auch inspiriert wurde, ist ja heute in meiner Wahrnehmung weitestgehend nicht, weil gerade jetzt auch mit den großen Veränderungen, die wir gegenwärtig erleben, haben wir ja eher noch eine weitere Trennung in meiner Wahrnehmung, nämlich, dass wir sagen, du kannst alleine im Homeschooling sitzen und bekommst quasi via einem Screen übermittelt, was du jetzt lernen sollst. Also wir trennen uns ja immer weiter eigentlich von der Natur ab. Ist das jetzt nur meine Wahrnehmung oder nimmst du das ähnlich wahr?
Ich sehe das ganz genauso und das ist natürlich äußerst bedauerlich, dass man das nicht macht. Dabei wäre es sehr einfach. Es wäre sehr einfach, Kindern eine breitere Perspektive, wenn wir es so nennen wollen, statt der kosmischen Identität beizubringen, indem man sie einfach der Natur begegnen lässt, in dem Sinn, dass man den Auftrag gibt, jeder muss jetzt um eine Pflanze kümmern, eine Zimmerpflanze, ja? Ist verantwortlich für die Pflanze, dass der Pflanze gut geht. Das ist eine einfache Übung. Wenn das erfolgreich ist, dann kann man vielleicht dazu übergehen, einem jungen Menschen dann auch die Verantwortung über ein komplexeres Lebewesen zu übergeben, ja, und sich darum zu kümmern. Das wären ganz simple Übungen, die eigene Perspektive und das eigene Bewusstsein über sich selbst auszudehnen, ja, über die Grenzen der Individuation, ja, auszudehnen. Unser Schulsystem, wie du völlig richtig sagst, ist absolut abstrus, was das anlangt, denn es passiert genau das Gegenteil. Der Blick geht ausschließlich auf das einzelne Selbst. Und ich betrachte das als Amputationsverletzung, denn man schneidet sich damit aus dem Gesamtgefüge heraus. Es ist ähnlich, wie wenn man eine bestimmte Meinung einnimmt, eine Radikalposition vertritt, aus der Politik zum Beispiel gegriffen, egal ob weit rechts oder weit links. Im Prinzip ist es dasselbe. Denn eine radikale Ansicht, eine radikale Meinung macht automatisch, folgerichtig, blind für den Rest. Nur, dass der Rest dann 99,99% der Welt ausmacht. Man kann schon eine radikale Haltung haben, aber wenn ich dieses Bewusstsein nicht dafür habe, dass ich mich da in eine elitäre Position begebe und mir dann vielleicht Entscheidungsbefugnis auch noch anmaße oder zutraue, ja? Und wenn ich mir das nicht bewusst mache, dann wird die Folge, die logische Folge, das sein, dass es den anderen nicht gut gehen kann. Weil wenn ich in mein System gar keine Information mehr hereinlasse und andere Informationsquellen als in irgendeiner Weise negativ bewerte, dann amputiere ich mein Gesamtsystem von einem Input, von der Möglichkeit anderen Inputs. Ja? Damit schränke ich die Möglichkeit, mich umzuschauen, was gibt es eigentlich sonst noch, ja? Und auch meine Handlungsfähigkeiten extremst ein. Also um auf das Schulsystem zurückzukehren, es wäre extrem wünschenswert, wenn man da wieder dazu übergeht, Kindern bereits eigentlich noch weit vor der Schule mehr mit der Natur begegnen zu lassen. Die gehören raus in die Natur und die sollen der Natur begegnen. Und wenn sie das tun, dann werden sie auch selbst begegnen. Wir sind ein Teil der Natur letzten Endes.
Ja. Ich möchte es mal von der anderen Seite radikal betrachten, weil ja gegenwärtig die Meinung vertreten wird, wir können ja quasi alles über diesen Screen erfahren. Also wir brauchen quasi nur einen, nehmen wir Englischlehrer, der quasi dann tausende Schulen gleichgeschaltet, dementsprechend die Schüler vermittelt, den Stoff vermittelt. Was uns ja vollkommen abhanden kommt, dass ich quasi eine Sache, die ich verstehen möchte, auch begreife. Dass ich es, also du sagtest handhaben, dass ich also die Handhabung erlerne, dass ich taktil feststelle, wie ist denn eigentlich diese Tasse, die ich jetzt gerade für die Teilnehmer oder für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe gerade eine wunderschöne farbige Tasse, also sie ist nicht nur handhabbar und ich kann sie nicht nur begreifen, sondern ich kann auch wirklich sehen, wie dort diese Keramik, dieser Ton dementsprechend bearbeitet wurde, auch farbig. Das nehmen wir ja uns. Wir glauben, dass wir alles nur kognitiv runterbrechen können auf 0 und 1 und dementsprechend jetzt in die Hirne transplantieren. Am besten noch dementsprechend einfach wie so eine Festplatte einfach aufspulen und denken, jetzt haben die Menschen es begriffen. Aber das Begreifen erfolgt ja anders in meinem Verständnis.
Ja, natürlich, also als Handchirurg kann ich da dann inhaltlich vollkommen recht geben. Warum als Handchirurg? Weil der Handchirurg sich einfach für Hände begeistern kann und für dieses, ich möchte es fast sagen, Organhand. Ja, drei Worte über die Hand, zweifelsfrei und völlig leidenschaftslos, ganz objektiv betrachtet, die Hand ist die wichtigste Einrichtung im Körper. Warum sage ich das? Wenn die Natur nicht die Idee gehabt hätte, eine Hand zu erfinden, mit all dem, was die Hand kann. Ich kann mit der Hand, wie du sagst, nach Gegenständen greifen. Ich kann sie durch Angreifen begreifen, indem ich die Oberflächenqualität erkenne. Ja, warm, kalt, glatt, rau, gefährlich vielleicht oder auch nicht. Damit kommt über die Hand unglaublich viel Information ins System herein. Diese Information muss verwaltet werden. Das heißt, ich brauche eine Rechenzentrale, die diesen unglaublichen Input auch verwalten kann und dann hoffentlich irgendwas Sinnvolles daraus generiert. Oder anders gesagt, um es ganz kurz zu sagen nur, im Lauf der vielen Millionen Jahre ist die Hand ursächlich dafür verantwortlich, dass das Gehirn die Kapazität gekriegt hat, bei uns Säugetieren, komplexen Säugetieren, die wir nun mal haben. Also der Intellekt ist die Folge der Entwicklung der Hand, nicht umgekehrt. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Lange Zeit ist die Hand dann noch missbraucht worden als Gehwerkzeug und irgendwann hat sich die Hand emanzipiert und hat gesagt zu seinem Träger, du sollst nicht mit mir gehen, sondern die Hand hat den Träger der Hand hochgestoßen und hat ihn aufgerichtet. Auch der aufrechte Gang ist die Folge einer neugierig gewordenen Hand. Die Hand hat gemerkt, dass sie so vieles kann, ja? Es geht ja nicht nur um die Sinne, mit denen wir und die Sensorik, mit denen wir die Umwelt angreifen und begreifen können. Die Hand kann ja dann auch sehr viel manufaktieren. Wir können mit der Hand ja unglaubliche Dinge tun. Angefangen von mikrochirurgischer Präzision bis unglaubliche Kraft. All das kann die Hand. Mhm. Und die Information, die hereinkommt, aber auch die Information, die ich benötige, das Know-how, so eine Hand zu bedienen, motorisch, das braucht eine Rechenkapazität, Rechenleistung. Deswegen ist das Gehirn so gewachsen, ja, bei den komplexen Säugetieren, die wir darstellen. Und wenn man sich dann fragt, ja, und wieso hat die Natur überhaupt die Hand eingerichtet, dann lautet meine Antwort darauf, weil eine der Eigenschaften wahrscheinlich des Kosmos, und davon bin ich überzeugt, dass man das auch auf der Andromeda finden würde, eine der Eigenschaften ist diese grenzenlose Neugierde. Und die grenzenlose Neugierde zu befriedigen, brauche ich ein Instrument, mit dem ich die Welt, in der ich mich befinde, auch angreifen und letztlich begreifen kann. Oder anders gesagt, der Kosmos selbst hatte den stärksten Antrieb aufgrund seiner gegebenen Neugierde, wenn man die Neugierde als Axiom hinstellen mag, ja, eine Hand zu kreieren, um letzten Endes sich selbst begreifen zu können.
Ich sehe die Hand aber auch noch im Zusammenwirken mit unserem Bewusstsein, mit unserer Haltung, mit unseren Werten. Ein Beispiel, als ehemaliger Soldat hatte ich natürlich das Töten gelernt. Klingt vielleicht ein bisschen hart, aber das ist immer der Job, den ein Soldat auch mit erlernt. Und in der Kampfkunst lernte ich unter anderem, an welchen Punkten ich quasi den anderen außer Gefecht setzen kann, also energetisch, also mit der bloßen Hand oder auch gar töten kann. Und ich hatte dann einen Aikido-Lehrer, der dann mir den Auftrag gegeben hat, bevor die nächste Prüfung bei mir abnimmt, dass ich die Heilkunst lernen sollte. Und ich habe dann Shiatsu gelernt. Und für mich war dann ein ganz phänomenaler Punkt, dass ich nämlich an dem gleichen Punkt, wo ich quasi jemanden verletzen oder gar töten kann, dass ich an dem gleichen Punkt auch heilen kann. Und das hängt ab von meiner Haltung, die ich habe, die ich einnehme. Und deswegen ist es so wichtig. Also ich habe hier ein spürendes Instrument, das ich aber auch unterschiedlich benutzen kann an dem gleichen Punkt bei meinem Gegenüber. Das war für mich so ein extremer Aha-Effekt gewesen. Ja. Und deswegen bin ich auch dankbar dem Lehrer, dass er mich dort zum Shiatsu geschickt hat, dass ich quasi als Soldat dort das Heilen lernen durfte.
Genau, die Hand quasi als Schnittstelle an jenem Punkt, wo sich auf magische Art und Weise Vernichtung und Schöpfung berühren. Ja. Die Hand hat die Fähigkeit, entlang dieses Grates beliebig lang zu gehen. Die kann das. Und wie du sagst, es hängt alles von der inneren Haltung ab. Und die innere Haltung wiederum ist eine Frage von einem gewissen Maß der Wachheit oder des Bewusstseins.
Ja. Und vor allen Dingen eben, dass ich nicht reizreaktionsmäßig nur agiere, sondern dass ich immer auch auf der Metaebene beobachten kann, in welcher emotionalen Stimmung oder Verstimmung bin ich eigentlich gerade, dass ich eben jetzt nicht die Hand benutze als Werkzeug, um jemanden zu verletzen, sondern dass ich in dem Augenblick aus dieser Emotion rausgehen kann und bewusst mich entscheiden kann, eben jetzt, ich heile. Also ich komme in den Dialog, weil wenn ich jemanden verletze, schneide ich ja das Band zwischen uns beiden ab. Und die Frage ist ja, wie kommen wir auch wieder in den Dialog mit den anderen Menschen, die, wie du es angesprochen hattest, vielleicht eine andere Information haben, die eben nicht nur die Informationen, die jetzt in den Mainstream-Medien dementsprechend gelesen werden oder von bestimmten Wissenschaftlern sind, sondern die vielleicht von durchaus genauso Wissenschaftler mit einer hohen Reputation andere Informationen haben und daraus heraus ihre Haltung, ihre Meinung gebildet haben. Und für mich ist diese entscheidende Frage, wie schaffen wir es? Wie kommen wir wieder in die Haltung, dass wir einander in den Dialog kommen, dass wir Räume haben, die wir gemeinsam betreten und dort Fragen hinterfragen, aber auch die eigene Haltung hinterfragen?
Ja, aus meiner Sicht gibt es da viele Faktoren, die wichtig sind. Wahrscheinlich ist einer der Schlüssel dazu, sich bewusst zu machen, dass man sich einfach wirklich in die Problematik begeben hat, sich selbst zu identifizieren mit dem kümmerlichsten und kleinsten Abriss des Ganzen. Also der Schlüssel ist, die Identifikation mit meinem eigenen Ego aufzugeben, in dem Sinn, dass ich öffne und anderes hereinlasse. Information, mit dem Begriff möchte ich trotzdem vorsichtig sein. Information ist ein Begriff, der sich unterordnet unter Intellekt. Und wir haben uns ja auch, bevor wir begonnen haben aufzuzeichnen, darüber ein bisschen unterhalten, dass die Intellektualität zwar etwas Wunderbares ist, weil der Intellekt ist ein hervorragendes Werkzeug. Es ist ein Überlebenswerkzeug. Ohne Intellekt gäbe es uns Menschen schon längst nicht mehr. Wie wir eingangs gesagt haben, wir können hervorragend unterscheiden als Menschen. Und die Unterscheidungsfähigkeit verdanken wir dem Intellekt. Aber der Intellekt ist nicht mehr als ein Werkzeug oder soll nicht mehr als ein Werkzeug sein. Doch haben wir begonnen, uns einfach komplett als moderne Menschen rein mit dem Intellekt zu identifizieren. Wir haben aufgehört, ganzheitlich der Welt zu begegnen. Und das hat begonnen im Wesentlichen mit Galilei, der damals in seiner Zeit, Ausklinge der Renaissance, gesagt hat, ab jetzt ist nur noch real und gültig, was mit fünf Sinnen evidenzfähig gemacht werden kann. Der Rest wird objektiviert. Das Wort Objektere bedeutet hinausschmeißen. Also aus dem Weltbild wurde hinausgeschmissen. Die naturwissenschaftlichen Methoden sind hervorragend, weil sie uns einfach Unglaubliches eröffnet haben. Aber man muss sich bewusst sein, es sind Ausschlussverfahren. Ausschlussverfahren sind exklusiv. Exklusivität bedeutet Amputation. Nämlich von Dingen, die nicht vordergründig zunächst evidenzfähig sind, vielleicht, ja. Aber wenn wir uns erinnern an das Experiment von Michelson-Morley, wo es darum gegangen ist, um die große Frage zu Zeiten eines Maxwell, später dann Planck und Einstein, gibt es jetzt den Äther oder gibt es ihn nicht? Haben Michelson-Morley gesagt, wenn es den gibt, dann muss er gewisse Eigenschaften haben. Hat er gewisse Eigenschaften, muss das messbar sein. Können wir es messen, gibt es ihn? Können wir es nicht messen, gibt es ihn nicht? Michelson-Morley-Experiment ist schlecht ausgegangen für den Äther, aber nur deshalb, weil die Testvorrichtung, die sie hatten, die Apparaturen um Faktor 100 nicht auflösungsgenug genau waren. Also sie konnten das nicht auflösen. Ja? Ein gewisser Mr. Silvertooth hat, glaube ich, 1986 das Experiment wiederholt mit viel sensibleren Instrumenten und natürlich hat er den Äther nachgewiesen. Ja? Aber wie es schön heißt, you can't argue with tradition. Was dann schon mal in den Physiklehrbüchern drinnen stand, na, das kriegst du mit einem Experiment nicht mehr weg, ja? Aber wir wollen nicht vergessen, Einstein selbst hat natürlich gesagt, selbstverständlich gibt es den Äther, ja? Aber das ist nur ein schönes Beispiel dafür, vielleicht ein schaurig schönes Beispiel dafür, wenngleich auch harmlos, was Intellektualität auch bewirken kann, wenn man sich in die Situation manövriert, letzten Endes den Bock zum Gärtner zu machen, nämlich in dem Sinn, dass man sie nur noch in den Staub wirft vor dem Intellekt und glaubt, Intellektualität ist alles. Schönes Beispiel wiederum, AI, die künstliche Intelligenz, die auf den Weg gebracht worden ist, jene, die das ermöglicht haben, behaupten, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis in diesen Maschinen letzten Endes Bewusstsein entsteht, bis AI Bewusstsein kriegt. Und das sagen Sie auf die Frage, wieso glauben Sie das? Na, wenn eine gewisse Intelligenz vorhanden ist, dann kommt automatisch Bewusstsein. Da kann man nur sagen, nicht genügend setzen. Die haben gar nichts begriffen, nämlich dass Intellekt und Intelligenz sind nicht gleichzusetzen mit Bewusstsein. Bitte schön, John C. Eccles hat in den späten 60er, frühen 70er Jahren nachgewiesen und hat einen Nobelpreis gekriegt dafür. Dass Bewusstsein vollkommen unabhängig ist von Materie. Bewusstsein braucht kein Gehirn. Aber wir sind ein so derartig verhirntes, verkopftes Gesellschaftskonstrukt geworden, dass wir uns vor dem Intellekt in den Staub werfen und uns nur noch damit identifizieren. Wenn es uns nicht gelingt, diese Haltung, diese Perspektive aufzugeben im Sinne des Sich-Öffnens für die anderen Qualitäten, die Menschsein ausmacht, dann wird es kein gutes Ende nehmen können mit uns. Völlig klar.
Das ist ja aus meiner Wahrnehmung nicht nur jetzt der Intellekt, sondern wir haben ja auch das Narrativ, dass wir alles in der Natur erkannt haben und dementsprechend technisch nachbilden und vor allen Dingen verbessern. Also nach dem Motto, wir machen den Menschen unsterbbar. Und diese Haltung kommt ja aus einem bestimmten, ich sag mal, Komplex, nämlich der Digitalwirtschaft in Verbindung mit der Finanzwirtschaft, die auch das notwendige Kapital dementsprechend haben. Und diese Beobachtung können wir ja überall anstellen. Also ob das jetzt neue Impfstoffe ist, was gerade so rumgeht. Wir können quasi dort die Natur dementsprechend Überlisten bekämpfen. Also man hat dann solche militärischen Slogans. Oder aber, dass wir quasi einen Chip einpflanzen ins Gehirn, was so quasi die Ideen von einem Elon Musk auch sind, um einfach bloß noch wie so eine Platine die Menschen zu bespielen und es ist alles drin. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Utopien, sondern es sind reale Sachen, an denen man auch wirklich arbeitet, aber eine bestimmte Gruppe. Und wenn ich mal zurückgehe, mir kommt es manchmal so vor, als wenn wir selber als Menschen verlernt haben, die Akzeptanz des Kreislaufes der Natur. Was meine ich damit? Wenn bei uns auf dem Bauernhof jemand gestorben war, dann wurde er auf dem Wohnzimmertisch noch aufgebahrt. Er lag dort und die Familie hat sich im Wohnzimmer verabschiedet. Für uns als Kinder war es natürlich, dass wir gesehen haben, dass einfach ein Baum, eine Pflanze einfach sterben kann, dass wir auch einen Beitrag dazu leisten, im Guten wie im Schlechten, aber dass eben auch unsere Großeltern ein begrenztes Leben haben, auch wenn wir sie lieb gehabt haben. Und diese Magie des Lebens, dass wir also endlich sind, habe ich den Eindruck, dass wir das gegenwärtig versuchen auszublenden und technisch so am liebsten ins Unendliche zu transferieren.
Ja, die Beobachtung mache ich auch. Und Elon Musk hat ja in einem Interview auf die Frage, warum möchte er denn das mit den Chips, also warum möchte er den Mensch bechippen, gesagt, damit wir mit AI noch mithalten können. Ich meine, unter diesem Gesichtspunkt mag er möglicherweise recht haben, ja. Aber natürlich, unter einer breiteren Perspektive, muss man ganz klar sagen, das sind halt einfach die schlechten Früchte eines schlechten Baumes, ja. Nämlich der schlechte Baum ist der, der auf dem Boden wächst, der da heißt Intellekt, Intellekt, Intellekt. Ja? Wenn man Menschsein nur noch auf Intellektualität reduziert und den Intellekt missbraucht, in dem Sinn, dass man ihn hochstilisiert zu einer Eigenschaft oder einer menschlichen Qualität, anstelle ihn zu betrachten, ist das, was er ist, ein Instrument zum Überleben in der Welt, dann kommt natürlich so ein Ballerwatsch raus. Ja? Also es wird einfach von modernen Menschen, von modernen westlich industrialisierten Menschen nicht verstanden, was Leben ist. Es wird nicht verstanden, was Leben ist. Du nennst es die Magie des Lebens. Man braucht dem Leben gar nichts Magisches beimessen. Leben ist Leben. Leben ist, was es ist. Und menschliches Leben ist nicht Intellektualität. Das muss endlich wieder begriffen werden. Ja, da beißt sich jetzt ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil Begreifen natürlich ja auch ein intellektueller Prozess ist. Aber gemeint ist hier auf einer metaphysischen Ebene. Ja? Wir sind ja Lebewesen, die empfindungsfähig sind. Jetzt nicht im Sinne der fünf Sinne, sondern eben emotional empfindungsfähig sind. Das zeichnet uns ja eigentlich aus. Und dieses sich identifizieren mit Intellektualität tötet jegliches Gefühl und Gefühlsbereitschaft leider ab. Und die logische Folge sind all diese schlechten Früchte dieses unseligen Baumes. Ja.
Damit gibt es so ein schönes Stichwort mit Emotionen, mit Gefühle, weil das, was gegenwärtig intellektuell passiert ist, nämlich, dass Menschen sich auf dieser Information etwas an Entscheidungen selber abgerungen haben oder durchgerungen haben und natürlich jetzt auf der Wahrheit bestehen und eine gewisse Wut teilweise oder Angst entwickeln vor dem, der eine andere Haltung, eine andere Sache hat. Und das zieht sich ja durch Familien, durch Arbeitsteams, durch die ganze Gesellschaft. Und selbst im Freundeskreis kann man begegnen, dass jemand dann einfach auch Angst hat, dieser anderen Wirklichkeit zu begegnen. Aber wie schaffen wir es, trotzdem nochmal zurückzukommen, den Dialog zu finden, den Raum zu finden zwischen Menschen, die nämlich emotional gesteuert in einem derartig anderen Raum sind, dass man einen gemeinsamen Raum kaum noch betreten kann?
Ich glaube, das gelingt nur dann, wenn man innehält und sich die Frage stellt, wo bin ich und was bin ich und wer bin ich wirklich? Diese Frage muss man sich stellen. Und zwar mit der Bereitschaft, alle Augen zu öffnen, nicht nur die intellektuellen Augen, sondern eben auch jegliches Sensorium für die gesamte Welt. Wir Menschen sind hervorragend ausgerüstet mit Qualitäten, beispielsweise der Intuition, ja, oder eben Qualitäten des Begegnens der Welt auf einer metaphysischen Ebene. Es ist äußerst bedauerlich, dass wir all das über Bord geworfen haben. Und wenn du das angesprochen hast, nicht, also diese Superreichen sind dabei, Geld zu investieren, um menschliches Leben endlos zu machen, also um Sterblichkeit, ja. Und dann wäre es auch hilfreich, wenn die sich ein bisschen auch befassen würden mit Kulturgeschichte. Denn wenn man das tut, dann kommt man drauf, dass es diese Bestrebungen schon mal gegeben hat, ja. Und sie sind immer wieder verworfen worden. Und zwar einfach deswegen, weil nur dann, wenn auch menschliches, also nicht nur, aber eben auch menschliches Leben endlich ist, nur dann hat es auch einen gewissen Reiz letzten Endes. Ja. Wenn wir es vergleichen mit den alten griechischen Göttern, die unsterblich waren, vielleicht gibt es sie ja tatsächlich noch, ja, mit menschlichem Leben, dann bin ich mir ganz sicher, wenn man mit denen gesprochen hat, oder wenn wir die Möglichkeit hätten, mit diesen griechischen Göttern zu sprechen, die unsterblich waren, dann würden die uns wahrscheinlich grenzenlos beneiden über unser endliches Leben. Denn unendliches Leben, ja, ist die Voraussetzung und die Grundlage für Trägheit und für das Absterben jeglicher Kreativität und das Absterben für jeglichen Antrieb. Weil warum soll ich etwas gleich umsetzen, wenn ich unendlich viel Zeit dafür habe? Hm. Ich schieb's auf das teufelsliebstes Möbelstück, die lange Bank. Hm. Wenn aber mein Leben begrenzt ist, dann habe ich guten Grund heranzugehen, Dinge, die mir wichtig sind, voranzubringen. Ja? Also ein unendliches Leben, danke, aber nein, danke.
Das ist ja schon fast ein gutes Schlusswort, ja. Also dieser Gedanke, dieses unendlichen Lebens, danke, nein, danke. Ich glaube, man sollte wirklich seine eigene Haltung zu der, verwende das Wort trotzdem mal, Magie des Lebens, falls er diese schöne ist, wieder gewinnen und nicht alles nur dem Narrativ der Technologie unterordnen, weil wir einfach diesem Narrativ der Technologie, alles ist möglich, alles können wir konstruieren, hat uns in so eine überhöhte Position irgendwo gebracht, die mir schon manchmal mehr als nur ein Nachgrübeln dort abbringt. Und dementsprechend ist es, glaube ich, wirklich wichtig zu verstehen, wir sind ein Teil der Natur, wir sind ein Teil des kosmischen Ganzen. Und daher wäre so als Schlussfrage, was würdest du dir wünschen, wenn wir da oben nochmal so von oben rausgucken, auf dem Rückflug, so auf Andromeda, wir kommen zurückgeflogen auf die Erde. Was würdest du dir wünschen, wenn wir unten auf der Erde ankommen? Was sollte hier passiert sein, wenn wir landen?
Ich würde mir wünschen, dass die Menschen wieder wesentlich mehr der Natur begegnen. Nicht nur der Natur bei Tag, das ist schon mal gut, sondern auch der Natur bei Nacht und damit dem Sternenhimmel. Denn in der Begegnung mit dem Sternenhimmel begegnen wir unser aller Ursprung. Wir wollen nicht vergessen, die Elemente in unseren Körpern, Sauerstoff im Blut, Kohlenstoff im Skelett, Magnesium in der Muskulatur und so weiter, wurde von diesen Sternen generiert. In einer Zeit, wo es uns noch nicht mal dem Ansatz nachgegeben hat. Ja. In der Begegnung mit der Natur begegnen wir uns letztlich dann selbst. Und in der Begegnung mit uns selbst, dann gelingt es auch, dem anderen wieder zu begegnen. Ja. In der Begegnung mit der Natur bekommen wir Bezug zur Natur, wir treten in Beziehung mit der Natur und aus der Beziehung erwächst Verantwortung. Und aus der Verantwortung kommt ein Gefühl für Verantwortung. Und aus diesem Gefühl der Verantwortung ergibt sich der Rest ganz von allein, nämlich ein Miteinander im respektablen und respektvollen Umgang. Also jetzt nicht nur was Menschen anlangt, sondern auch was die Tiere anlangt. und was den Organismus Erde als solchen anlangt. Die mineralischen Schätze, die es gibt, die biologische, sogenannte Biomasse, die es gibt und so weiter. Das würde ich mir wünschen und ich glaube, ein guter Weg dorthin kann sein, dass jene, die zuhören und Eltern sind, sich bemühen, den Kindern eine kosmische Identität vorzuleben und sie anzuhalten, vielleicht wirklich den Auftrag geben, ein Kind jetzt die Verantwortung einer Pflanze, einer Zimmerpflanze zu übergeben und dafür zu sorgen, dass es der gut geht. Ja? Und aus dieser Erfahrung heraus, die ist unglaublich lohnend, schöpft das Kind auch einen Selbstwert. Der Selbstwert, der nicht angeknüpft ist an einen selbst allein, sondern der angeknüpft ist an der Wohlfahrt des anderen. Das würde ich mir wünschen.
Dietmar, vielen Dank. Ich möchte es durch gar keine weiteren Worte verwässern. Vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit und ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal eine ruhige Stunde, um den Gedanken zu folgen.
Alles Gute.
Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de